Aber man hört ihn nicht so oft in den Predigten in unserer heutigen Zeit. Und dennoch denke ich, dass es wichtig ist, ihn zu hören und darüber nachzudenken und auch praktische Schritte für unser Leben folgen zu lassen. Und der Text, der reiht sich ein in eine sehr lange Rede, die Jesus für seine Jünger hielt, nämlich die Reden über die Endzeit. Und die finden wir in den Kapiteln 24 und 25 im Matthäus-Evangelium. Und wenn man Endzeit hört, dann merken wir ja, denke ich, hier auch, dass wir uns auch momentan ja in schwierigen Zeiten befinden und dass wir nicht wissen, wann das Ende kommt. Doch wir sehen und wir merken und spüren, dass die Zeichen, die im Zusammenhang mit Endzeit stehen, wenn Jesus sagt, wir werden von Kriege hören, von Kriegsgeschrei, Erdbeben, Hungersnöte, wir werden das sehen und wir werden davon hören. Dann, wenn wir all diese, ja, wenn wir das so hört und zu uns in der Welt umschauen, dann merken wir und spüren wir, ja, es könnte schon wirklich diese letzte Zeit sein, über die Jesus spricht. Auch wenn es über die Geschichte hinweg das auch schon gegeben hat, also Kriege, Erdbeben und so weiter. Und wir sehen und merken auch, wie die Schöpfung, wie die Welt, ja, nach Erlösung seufzt. Das lesen wir auch im Römer. Und ich denke auch mit dem Erreichen von allen Klimazielen, die man versucht zu erreichen, wird man diese Welt nicht mehr retten können. Und die Schöpfung schreit ja nach Erlösung, weil sie auch der Vergänglichkeit unterworfen ist. Aber es ist die Verheißung, dass Gott alles neu machen wird, dass es eine neue Erde geben wird, dass sie frei gemacht wird von den Ketten der Vergänglichkeit hin zu der Herrlichkeit Gottes. Und die erste Gemeinde oder auch die Jünger von Jesus, nachdem Jesus selbst zurückgegangen ist, die waren da viel mehr verbunden mit diesem Thema der Wiederkunft, dass Jesus wieder zurückkommt. Und ich denke, ich stelle mir das so vor, dass sich die Jünger selber auch nach der Himmelfahrt Jesu nach Jesus gesehnt haben. Er soll wieder kommen. Sie haben sich gesehnt nach diesen Zeiten mit Jesus, wie sie am Lagerfeuer zusammensaßen, wie sie seinem Wort lauschten. Sie sehnten sich nach dieser Gemeinschaft mit Jesus, die so nahe und so greifbar war. Und so war es auch dieses Sehnen und dieser Schrei der ersten Gemeinde, der ersten Christen, das sicher auch durch Verfolgung bedingt war, die sie erleben mussten, dieser Ruf nach der Rückkehr von Jesus. Und sie wussten, wenn Jesus wiederkommt, dann wird er sein Reich aufrichten in Gerechtigkeit und Gericht. Und es wird ein Reich des Friedens sein, ein Reich, wo Gottes Maßstäbe reagieren. Und so war der ja typische Ruf Maranatha von der ersten Gemeinde, was die Bedeutung hat, der Herr kommt oder der Herr komme. Und ich wünsche mir, dass dieser Ruf, ja Maranatha, dass der ganz neu in unserem Leben und in unseren Gemeinden wirklich auch wieder laut wird. Dass wir wirklich ausgerichtet werden und fokussiert werden auf das Ende, das kommen wird, unwiderruflich kommen wird. Und so wollen wir uns heute einen Text anschauen, einen Teil dieser Endzeitreden von Jesus. Und wir schauen uns heute an das Gleichnis der 10 Jungfrauen. Es ist uns, denke ich, allen ein sehr bekannter Text und es ist auch ein sehr ernster Text. Und wir sehen hier das Herz Gottes und auch die Ermahnung Gottes an uns in Bezug auf die letzten Tage. Ich möchte lesen aus Matthäus 25, die Verse 1 bis 13. Dann wird das Himmelreich gleichen 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Aber 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber hob sich lautes Rufen. Siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen, nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein. Geht aber zu den Händlern und kauft für euch selbst. Als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam, und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen, Herr, Herr, tu uns auf. Er antwortete aber und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch. Dann spiegelt es eigentlich die jüdischen Heiratsbräuche wider zu der damaligen Zeit. Für die Menschen, als Jesus dieses Gleichnis erzählte, war das jetzt nichts Besonderes vom Ablauf her. Also die kannten das, die wussten, worum es da geht. Die Braut, die hat im elterlichen Haus gewartet, dass sie vom Bräutigam abgeholt wird. Und bei der Braut sind junge Frauen, wie sie hier im Gleichnis eben als die 10 Jungfrauen beschrieben werden. Und die warten zusammen mit der Braut, dass der Bräutigam kommt. Und ihre Aufgabe war es, dem Bräutigam entgegenzugehen und ihn dann zum Haus der Braut zu begleiten, wo die Braut auf ihn wartete. Und dass es erst am Abend ist, so eine Hochzeit, das war auch nichts Ungewöhnliches, weil einfach die Hochzeiten dort im Orient nicht bei der Hitze des Tages stattfinden, sondern eben erst am Abend. Und wenn die jungen Frauen dann dem Bräutigam entgegengehen, haben sie Lampen gebraucht, weil es einfach schon dunkel gewesen ist. Und wir dürfen uns nicht so vorstellen, dass es so Lampen sind, die sie damals im Haus hatten, sondern das waren wahrscheinlich so Stocklampen gewesen. Und diese Stocklampen, die hat man nämlich im Freien benutzt. Und da diese Stocklampen eben so klein sind, müssen sie öfters nachgefüllt werden mit Öl. Und deshalb ist es gut, wenn man so ein weiteres Gefäß mit Öl dabei hat. Die jungen Frauen in unserer Geschichte müssen lange warten, bis endlich dieser Ruf erschallt, der Bräutigam kommt. Und es gehört so zum Hochzeitsbrauch dazu, dass der Bräutigam spät kommt. Doch hier bei uns in der Geschichte lässt er scheinbar besonders lange auf sich warten. Und diese jungen Frauen werden über diesem Warten schläfrig und nicken ein. Alle 10 jungen Frauen schlafen ein. Das Einschlafen war nicht der Vorwurf, den Jesus machte. Aber was macht die flaschenähnliche Krüge mit Griff, indem er so weiteres Öl zur Verfügung hatte? Jetzt um Mitternacht ertönt der Ruf, dass der Bräutigam kommt. Und damit die Lampen jetzt hell brennen, müssen die Frauen die wieder in Ordnung bringen. Also die verkohlten Teile des Dochtes müssen ja weggemacht werden und Öl aus dem Vorratskrug muss nachgegossen werden. Doch jetzt hatten die 5 Törichten ein Problem. Sie hatten kein Öl zum Nachfüllen mitgenommen und wollten sich von den 5 klugen Jungfrauen was leihen. Doch die wollten nichts leihen, weil sonst das Öl für sie nicht ausreichte. Und deshalb schickten sie sie zum Öl kaufen. Also alle 10 Jungfrauen versuchten sich vorzubereiten, nachdem sie aus dem Schlaf aufgewacht waren. Die einen füllten Öl nach und die anderen wollten sich Öl leihen. Die haben sich vorbereitet. Sie wollten ja auch dabei sein, wenn der Bräutigam kommt. Sie wollten ja auch mit ihrer Fackel wollten was sehen. Doch hier sehen wir, es wird deutlich, Öl, das ist nicht was, was wir mit euch teilen können. Und die 5 klugen jungen Frauen kamen dann dem Bräutigam entgegen und liefen mit ihm zusammen zum Haus der Braut, zum Hochzeitsfest. Und das Wort, das hier gebraucht wird, um dem Bräutigam entgegenzugehen, heißt im Griechischen Apentis. Das bedeutet ja jemanden treffen. Und oft wird dieses Appendis, dieses Wort, in dem Sinne verwendet von jemanden als offizielle Delegation aussenden, zu einem siegreichen König oder zu einem Kämpfer, also jemand, der praktisch einen siegreichen König oder Kämpfer empfängt. Sie gehen also aus der Stadt hinaus, um ihn, dem Bräutigam, zu tun. Uns das vielleicht bekannt vor. Es gibt nämlich ein weiteres Bild bei dem Einzug von Jesus in Jerusalem. Jesus kommt von Galiläa, Palmzweige auf den Weg und heißen Jesus willkommen, der auf einem Esel reitet und bereiten ihm einen Weg nach Jerusalem. Sie treffen ihn und genau dieses Wort Appendis wird auch in dieser Geschichte verwendet. Jesus geht dann nicht zurück nach Galiläa, sondern die Leute gehen zusammen mit Jesus nach Jerusalem. Und dieser erste triumphale Einzug von Jesus in Jerusalem ist ein Abbild für den letzten triumphalen Einzug von Jesus, nämlich wenn Jesus wiederkommt, zurückkommt auf die Erde. Und er wird, ja, wohin wird er zurückkommen? Er wird nicht nach Schwarzenbach kommen, nicht in den Sängerwald, nicht in die USA, nicht nach Asien. Er wird nach Jerusalem zurückkommen. Und dann lesen wir in unserem Text ja was sehr Endgültiges, nämlich die Türen wurden verschlossen, nachdem der Bräutigam mit den 5 klugen jungen Frauen ins Haus der Braut gekommen ist. Die 5 törichten Mädchen kamen erst später an, weil sie ihr Öl kaufen mussten erst. Sie wollten ja auch zur Hochzeitsfeier kommen, doch sehr, sehr streng und ja sehr scharf sind die Worte des Bräutigams. Ich kenne euch nicht. An dieser Stelle möchte ich einen kleinen Exkurs über die Entrückung einfügen, bevor wir dann zur Botschaft des Gleichnisses kommen. Und hier 4, Vers 15 lesen wir. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben, bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen, keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in den Wolken dem Herrn entgegen, in die Luft. So werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Für die Thessalonicher, damals, wenn die Menschen vom Alten Testament herkommen, dann hatten die das Verständnis, dass Gott eines Tages vom Himmel her kommt mit Feuerflammen und mit einer mächtigen Armee, um die Gerechten zu retten, sein Volk zu retten und die Bösen, die Ungerechten zu bestrafen. Gott wird kommen, und sie wussten, wenn Gott kommt, ja, werden die Gerechten von den Toten auferstehen. Die Körper der Gerechten werden von der Erde her auferstehen. Und so war es eine ganz natürliche Frage einfach für die Menschen des ersten Jahrhunderts. Was ist mit uns, wenn wir noch leben? Was passiert da mit uns? Wir wissen, dass die Toten auferstehen werden. Das wussten sie auch von der Schrift her. In Jesaja lesen wir da zum Beispiel eine Stelle. Aber was ist mit uns, die wir noch leben, wenn das passiert? Und Paulus macht hier deutlich, wir werden zusammen, die Gläubigen, mit den Auferstandenen entrückt werden, Jesus entgegen und Jesus in den Wolken treffen. Und hier kommt auch wieder dieses Wort Appendix vor. Das gleiche Wort wie im Gleichnis der 10 Jungfrauen. Das gleiche Wort, wenn Jesus zurückkehrt auf die Erde, wohin er gesandt wird. Dieser triumphale Einzug Jesu in Jerusalem als Auftakt seines Leidens und Sterbens ist so die prophetische Vorschau eigentlich für die Rückkehr Jesu auf die Erde. Und dieser historische Einzug ist ja ein Muster für den Einzug, wenn Jesus einst von den Wolken wiederkommen wird, wenn er zurückkehren wird als Herrscher, als König über alles, wo er seinen Thron aufrichten wird und wo die Gläubigen auferstehen werden und die noch leben, mit ihm entrückt werden in den Himmel und dann nach Jerusalem kommen. Doch jetzt zur Botschaft des Gleichnisses. Gleichnisse sind nicht dazu da, jedes Detail zu analysieren. Zum Beispiel, wer sind die Hochzeitsgäste? Wo kann man das Öl kaufen? Auch ist nicht gut, ein Gleichnis mit einem anderen Gleichnis miteinander zu vermischen. Es gibt Bibelstellen, wo gesagt wird, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind. Es gibt andere Stellen, wo gesagt wird, dass wir die Braut sind. Was ist jetzt richtig? Natürlich beides. Es soll beides was zeigen, was deutlich machen, nämlich eine enge Verbundenheit, die ein Sohn oder Tochter zum Vater hat. Eine enge Verbundenheit, eine Vertrautheit, die eine Braut zum Bräutigam hat. Einmal sind wir im Gleichnis die Hochzeitsgäste, wir sind aber auch die Braut, auch die Jungfrauen, je nachdem, welches Gleichnis man anschaut. Und deshalb ist es gut, nicht die Gleichnisse zu vermischen, sondern jedes für sich anzuschauen. Was ist jetzt der Hauptpunkt aus diesem Gleichnis der 10 jungen Frauen? Was möchte uns dieses Gleichnis sagen? Das Gleichnis ermahnt uns, vorbereitet zu sein, bereit zu sein für die Wiederkunft Jesu. Von 260 Kapiteln im Neuen Testament wird fast 300 Mal von der Wiederkunft Jesu gesprochen. Also ein wichtiges Thema. Und wir müssen, denke ich, dieses Warten auf den Herrn, diesen Schrei Maranatha, denke ich, wieder ganz neu aufleben lassen. Der Hauptpunkt des Gleichnisses ist ja, bereit zu sein für seine Wiederkunft. Und wer soll bereit sein? Wir, die Gläubigen. Aber es liegt auch eine Ermahnung, wirklich eine Ernsthaftigkeit in diesem Gleichnis. Eine Ernsthaftigkeit, dass es ein zu spät geben kann. Wie können wir uns jetzt vorbereiten? Wie können wir bereit sein für die Wiederkunft Jesu? Ich denke, wir müssen eine andauernde, langfristige Beziehung zu Jesus haben. Manche sagen, dass das Öl der Heilige Geist ist. Und es stimmt, wir brauchen den Heiligen Geist, um in dieser verbundenen, engen Beziehung zu Jesus zu leben. Und man kann eine gute Beziehung zu Jesus am Anfang des Glaubenslebens gehabt haben. Aber wie schaut's heute aus in meinem Leben? Die vergangenen Erfahrungen reichen nicht für das Heute aus. Du brauchst jeden Tag neues Manna, jeden Tag eine Beziehung zu Jesus. Und es ist nett, dass einmal ein Lebensübergabegebet gesprochen wird und dann ist alles in Ordnung. Die Frage an uns, an mich ist, wie habe ich in der letzten Woche meine Beziehung zu Jesus gelebt? Wie habe ich in den letzten Monaten meine Beziehung zu Jesus gelebt? Haben wir gelernt, in ihm zu bleiben, am Weinstock zu bleiben, in dem Bild, das Jesus auch gebraucht? Hast du, habe ich ein verborgenes Leben mit Jesus, das ihm mit ihm in Beziehung lebt, ein Leben, das mit ihm in Kontakt steht, ein Leben mit Jesus, mit dem Heiligen Geist, in Liebe, in Gehorsam, in dieser engen Vertrautheit. Wenn ich das nicht andauernd lebe, dann bin ich töricht, dann habe ich nicht genug Öl in den Lampen. Und die Bibel fordert uns eigentlich so durch die Bank auch auf, lehnt euch nicht zurück, gebt nicht auf, werdet nicht müde, jagt der Heiligung nach. Und ja, etwas nachjagen, wie wir das in Hebräer 12, Vers 4 lesen, das ist was sehr ja, Aktives und es kostet oft auch Anstrengung, es kostet Überwindung, es kostet Kraft. Hebräer 12, 4 lesen wir, jagt dem Frieden mit allem nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Ohne Heiligung wird niemand den Herrn schauen. Deshalb ja diese Aufforderung der Heiligung nachzujagen, immer mehr auch verwandelt zu werden in sein Bild, ihm immer ähnlicher zu werden, in dieser engen, vertrauten Verbindung mit Jesus zu stehen. Und ich denke, wir alle dürfen da dazulernen und wachsen und diese Beziehung zu Jesus zu pflegen, zu kultivieren. Und wir alle brauchen ein Herz, das wirklich wach ist und das sich bewusst ist, über unseren aktuellen Zustand, über unsere aktuelle Situation, ja auch über unsere Schwachheit und ein Herz, das demütig ist, das realistisch ist und das sich selber auch ja richtig einschätzt. Und Paulus fordert da auch die Gläubigen auf in Korinth, erforscht euch selbst, ob ihr im Glauben steht. Prüft euch selbst oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Wenn nicht, dann werdet ihr ja nicht bewährt. Ich hoffe aber, ihr werdet erkennen, dass wir nicht unbewährt sind. Also Paulus sagt, hey, schaut auf euer Herz, prüft euch, wo steht ihr? Prüft euch selbst, um wirklich sicher zu gehen, dass ihr den Weg des Glaubens nicht verlassen habt, dass ihr nicht untreu geworden seid. Wir können uns über uns selbst täuschen. Und einmal gerettet zu sein, heißt nicht immer gerettet zu sein. Jemand sagte mal, you are not saved until you are saved. Du bist nicht gerettet, bis du gerettet bist. Was meine ich damit? Errettung, das ist Gottes Gnade, Gottes Geschenk. Und ich empfange es durch den Glauben an Jesus, was er am Kreuz für mich gestorben ist, dass er für meine Sünde gestorben ist und ich das im Glauben annehme für mein persönliches Leben. Und niemand kann uns diese Errettung nehmen, keine Engel, keine Dämonen, aber wir können eine andere Richtung nehmen. Wir können uns von dieser Errettung ja weglaufen, weil Gott uns einen freien Willen geschenkt hat, eine freie Entscheidung. Wir können unsere Errettung verlieren, wenn wir von Gott weglaufen oder wenn wir diese Beziehung zu Jesus ja absterben lassen, wenn diese Beziehung zu Jesus erkaltet, wenn wir müde werden, wenn wir aufgeben. Und deshalb ermahnt uns dieses Gleichnis hier: Stellt sicher, dass ihr euch nicht selbst betrügt. Jeder von uns, jeden Tag, lasst uns wach bleiben, lasst uns wachsam bleiben. Das ist die Botschaft, die Jesus uns durch dieses Gleichnis ja mitteilen will. Die 10 Jungfrauen, die werden ja als gleich beschrieben und es gibt eigentlich keinen Grund anzunehmen, dass die Hälfte richtige Gläubige waren und die andere Hälfte nur Fake-Gläubige. Aber zum Zeitpunkt der Ankunft von Jesus haben 5 Öl und 5 haben kein Öl. Alle schlafen ein, weil sein Kommen eine lange Zeit dauert. Und dann war das Kommen relativ plötzlich, wo man das vielleicht so ein wenig deutlich machen kann mit Corona. Ne? Plötzlich war es da gewesen, dieses Corona, und plötzlich war alles anders, hat das Leben verändert. Und ja, die Ankunft Jesu kann lange dauern, aber dann ist sie plötzlich da. Und dann dieser wirklich schreckliche, endgültig vernichtende Satz: Ich kenne euch nicht. Und die einzigen, die gerettet wurden, waren die, die bereit waren. Und ich denke, wir müssen ja einfach diese Schwere und Tiefe des Gleichnisses wirklich auch verstehen und an unsere Herzen auch ranlassen. Und die Warnung, die da ist: Nur die, die bereit waren, kamen hinein und konnten das Hochzeitsfest mit dem Bräutigam feiern. Die Warnung ist: Es gibt ein zu spät. Und Christ zu sein ist keine einmalige Erfahrung, sondern es ist ein beständiges Leben von Buße, von Beziehung und Selbstprüfung mit Jesus. Und das, wonach sich unser aller Herz, denke ich, sehnt, dass wir diese Bestätigung von Gott haben wollen: Gut gemacht. Ich habe alles gesehen, was du gemacht hast, auch im Verborgenen. Ich habe alle deine Ja, alle deine Nein gehört, alle schweren Entscheidungen, alle Tränen. Du hast es gut gemacht. Und ich denke, jeder von uns ja sehnt sich im Herzen, das von Gott zu hören. Nicht das: Ich kenne dich nicht. Und so darf unser Gebet heute auch sein: Herr, lass mich erleben, leben, das flieht von einem Leben, das du sagen musst: Ich kenne dich nicht. Und das Leben mit Jesus ist kein Kurzstreckenlauf, es ist ein Marathon. Und wir wissen nicht, wann das Ende kommt und wann es kommt. Aber es wird kommen, und wenn, dann kommt es auch plötzlich. Und wir müssen darauf vorbereitet sein. Und so können wir uns gegenseitig ja ermutigen und ja anfeuern, uns vorzubereiten. Und dazu soll auch ja die Predigt sein, eine Ermutigung, ein Ansporn, ein Zuruf: Bereite dich vor auf die Wiederkunft Jesu. Und ich rufe mir das selber auch zu. Aber wir sehen auch in diesem Gleichnis: Bereit zu sein kann man nicht weitergeben. Bereitschaft für die Wiederkunft Jesu kann nicht vom einen zum anderen weitergegeben werden. Du musst es für dich selber tun. Du musst dich für dich selbst vorzubereiten. Du bist selbst verantwortlich für dich. Nicht dein Pastor, nicht deine Familie, nicht dein Hauskreisleiter. Du und ich, wir sind für uns selbst verantwortlich. Und zusammenfassend kann man ja aus diesem Gleichnis lernen und ja, wollen wir mitnehmen: Wie der Bräutigam im Gleichnis später kommt, kann die Wiederkunft Jesu länger dauern, als man erwartet. Und dann kann sie plötzlich kommen. Und wie die klugen Jungfrauen müssen wir auf diese Verspätung vorbereitet sein. Müssen wir bereit sein, ja, auf seine Wiederkunft. Und so die auch so der Appell, ja, investiere in das Öl, investiere in eine innige, andauernde Beziehung zu Jesus durch die Kraft des Heiligen Geistes. Investiere da hinein, dass diese Verbindung zu Jesus, diese Beziehung ja Stand hat und dass wir mit einst in dieses, zu diesem Hochzeitsmahl mit dazukommen können, dass nicht die Türen vor uns verschlossen werden und Gott sagen muss, ich kenne dich nicht. Und auch so dieses Endgültige mitzunehmen, es gibt ein zu spät, es gibt ein zu spät im Reich Gottes. Aber jetzt ist Zeit der Gnade, jetzt können wir uns noch vorbereiten, jetzt können wir noch ja uns darauf ausrichten und fokussieren. Jetzt haben wir noch ja Möglichkeit und Chance. Und heute können wir uns entscheiden, ja, unser Leben mit der Hilfe Jesu, mit dem Heiligen Geist würdig in diese tiefe Beziehung zu Jesus hineinzuwachsen und hier Schritte zu gehen, die vielleicht nötig sind. Und dazu, ja, möchte ich mich ja ermutigen und einfach, dass wir das mitnehmen dürfen, bereit zu sein für Jesus. Und dass dieser Ruf, dieser Schrei einfach Maranatha, komm Herr Jesus, dass der wirklich wieder laut wird in unseren Herzen, in unseren Gemeinden. Und dass wir wirklich ja bereit sind für diese Zeit, die kommen wird. Und dazu ja möchte ich uns segnen und möchte nochmal beten.